Ich freue mich, dass ich bei euch wieder einmal sein darf. Als ich das letzte Mal da war, haben wir noch da draußen Gottesdienst gefeiert, also das ist schon eine Weile her. Ich habe lange überlegt, was ich euch heute predigen könnte, am Anfang eines Jahres. Was ist das Richtige? Und als ich so nachgedacht habe und ans vergangene Jahr gedacht habe, ist mein Herz warm geworden, wie uns doch der Herr versorgt hat. Und es hat mich eigentlich bestätigt, dass das Richtige heute ist, mit dem Dom seiner Einleitung. Die Psalmen, die er vorgelesen hat, die Verse, deutet zu der Richtung hin. Also ich möchte heute über die Versorgung Gottes predigen. Es war ja, das vergangene Jahr war ja kein ganz gewöhnliches Jahr. Es hat uns unzählige Herausforderungen gebracht, die ich gar nicht alle aufzählen möchte. Jeder von uns hatte seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Probleme und Nöte. Aber was bei uns allen gleich ist, das ist, dass unser Gott uns wieder ein Jahr hindurchgetragen hat. Wir hatten ja im Frühjahr eine Zeit lang, wo wir keine Gottesdienste feiern durften, wo wir keine Predigten gehört haben, keinen Lobpreis machen konnten, und trotzdem hat uns Gott versorgt, geistig, mit geistiger Nahrung versorgt. Der Jens hat Andachten geschrieben, der Helmut hat Videobotschaften geschickt, es gab Online-Gottesdienste und so weiter. Also Gott hat auch in der Zeit für uns gesorgt. Gott versorgt uns allen Umständen zum Trotz. Das ist eine Tatsache. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Neuen Testament lesen, aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Matthäus 6, 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Soweit die Bibellese heute. Ist doch eine herrliche Aussage unseres Herrn. Wunderbar. Wir brauchen nichts zu tun, nicht zu arbeiten, den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, und Gott versorgt uns. Das Reich Gottes ist ein wahres Schlaraffenland. Mund auf, Essen rein. Herrlich. Wer so denkt und so handelt, wird sein blaues Wunder erleben. Denn an einer anderen Stelle sagt uns der Herr Jesus, 2. Thessalonicher 3, Vers 10 bis 12, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Also scheinen die Leute aus Thessalonik die Verse aus Matthäus damals auch schon falsch verstanden zu haben. Es gibt nichts Neues unter der Erde. Nein, wir sollen sogar still unserer Arbeit nachgehen. Also auch nicht mit Murren über unsere Arbeit. Ganz egal, welche Art der Arbeit es auch ist. Tut alles zur Ehre Gottes. Als ich noch nicht beim Herrn war und noch als, wie man so schön sagt, als Heide unterwegs war, ist meine Frau Gabi schon einige Jahre in den Sonneberger Hauskreis gegangen. Und dieser Hauskreis hat zum Jahresende sich immer beim Kriechen in Kronach getroffen zu einem abschließenden Essen des Jahres. Natürlich waren da auch meine Kinder und ich eingeladen. Den Hauskreis hat damals der Werner Weber geleitet und bevor wir gegessen haben, hat er in Herrn Jesus immer für das Essen gedankt. Dann zu Hause angekommen, haben meine Kinder mich gefragt, warum denn der Werner Gott gedankt hat. Und ich sagte damals, das ist absoluter Quatsch, denn wenn die Mama und der Papa nicht arbeiten würden, dann könnten wir auch nicht beim Griechen essen und überhaupt hätten wir nichts zu essen. Und das hat sich bei ihnen ziemlich eingeprägt. Das ist noch heute ihre Meinung. Wir brauchen Gott nicht zu danken, wir arbeiten ja für unsere Versorgung. Natürlich war es von meiner Seite aus damals eine absolute Lüge, denn von wem bekommen wir denn unsere Arbeit? Aber die Aussage damals hat meinem damaligen Wissensstand entsprochen, denn ich habe ja die Existenz eines Gottes geleugnet. Heute, nachdem Jesus in mein Leben eingetreten ist, weiß ich das natürlich besser und es wird auch bei uns regelmäßig vor dem Essen gebetet. Auch die Arbeit, der wir nachgehen dürfen, ist ein Geschenk Gottes an uns. Das ist nicht selbstverständlich. Und trotzdem versorgt uns unser liebender und himmlischer Vater. Er hat auch sein auserwähltes Volk Israel versorgt. Zum Beispiel auf der Wüstenwanderung beim Auszug aus Ägypten. Da habe ich eine Geschichte gefunden, die ich euch einmal vorlesen möchte. Die hat mich unwahrscheinlich beeindruckt und euch bestimmt auch. Nicht so sehr das gewaltige Ereignis, dass Mose und die Israeliten durch das Rote Meer gezogen, ist erstaunlich und wunderbar. Es ist vielmehr die Wüstenwanderung, bei der annähernd 3 Millionen Menschen 40 Jahre lang in einer dürren, unfruchtbaren Wüste ernährt wurden. Haben wir uns jemals darüber Gedanken gemacht, was es heißt, nur von einem Tag zum anderen am Leben zu bleiben, wo alle dazu notwendigen Mittel fehlen? Halten wir uns einige Tatsachen vor Augen, um zu erkennen, wie unmöglich es für Mose und das Volk gewesen wäre, sich auf eigene Mittel und Möglichkeiten der Lebenserhaltung zu verlassen. Um das Volk nur vor dem Verhungern zu bewahren, hätte Mose täglich bis zu 1500 Tonnen Nahrungsmittel gebraucht, um sie zu ernähren. Wie wir es gewohnt sind, hätte man mindestens 4000 Tonnen täglich heranschaffen müssen. Nach unseren heutigen Preisen hätte das täglich 12 Millionen Euro gekostet. Und dann die Wassermenge. Nur für die äußersten Bedürfnisse zum Trinken und Waschen. Man hat errechnet, dass dafür täglich 45 Millionen Liter nötig waren. Stellen wir uns die gewaltige Aufgabe vor, dieses Wasser herbeizuschaffen. Dazu wäre ein Tankzug von 2700 Kilometern Länge nötig gewesen. Ob Mose sich nun dieser gewaltigen Zahlen bewusst war oder nicht, Gott wusste jedenfalls, was zum Überleben des Volkes notwendig war. Man kann jetzt wohl eher verstehen, weshalb Mose zuerst zögerte, der große Befreier des Gottesvolkes zu werden, wenn er auch nur einen Schimmer von der gewaltigen Aufgabe hatte, die ihn erwartete. Wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass er das Land, seine Jahreszeiten und seine Ausdehnung kannte. Aber Gott war der Versorger, nicht Mose. Moses Aufgabe und die des Volkes bestand darin, Tag für Tag weiterzuziehen. Gott sorgte an jedem Tag dafür, dass das Volk essen und leben konnte. Bedenken wir, dass sie noch nicht einmal etwas hatten, um Nahrung und Wasser zu transportieren. Aber Gott sorgte für sie und das 14.600 Tage lang. Unglaublich, oder? Ich habe in der Bibel schon so oft diese Geschichte von der Wüstenwanderung gelesen, aber ich dachte immer, naja, schön. Jetzt, nachdem ich die Zahlen gelesen hatte und mir das einmal so richtig überlegt habe, zeigt mir das eigentlich, was wir für einen großen und mächtigen Gott wir haben. Und dieser Gott nennt dich und mich Freund. Mindestens 1500 Tonnen Lebensmittel, mindestens. In Form von Manna und dann nach dem gewöhnlichen Morgen mit Wachteln. 45 Millionen Liter Wasser und das täglich. Manchmal kam es aus dem Fels. 14.600 Tage, die gleiche Kleidung, Kleider, Schuhe und es hielt 40 Jahre lang. Man kann es sich kaum vorstellen. Eine Versorgung, die einzigartig ist und immer wieder das Morn des Volkes. Aber ich möchte uns bitten, dumme nicht urteilen. Denkt mal an uns. Fassen wir uns an die eigene Nase. Wie oft murren wir und wir haben Öllers im Überfluss. Ein weiteres Beispiel ist, wie Gott sein Volk versorgt und für es streitet beim Kampf Goliath gegen David. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte. Oder ist jemand da, der das noch nicht weiß? Da müsste ich das kurz noch. Gut. Mir geht es dabei um eine Stelle aus dem 1. Samuel 17, und zwar den Vers 40. Und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Ich habe mir immer gefragt, warum David an den Bach gegangen ist und dort 5 Steine ausgewählt hat. Er hätte doch einfach sich niederbeugen können und 5 Steine aus dem Erdboden auflesen können. Es wäre viel einfacher gewesen. Warum gerade aus dem Bach? Die Antwort liegt in dem Wörtchen glatte Steine. Sie waren durch das Wasser des Baches glatt geschliffen und hatten dadurch exzellente Flugeigenschaften. Wir wissen, wie Goliath ausgesehen hat. Wir wissen, dass bei David der erste Schuss, also der erste Stein, sitzen musste. Zu einem zweiten Schuss wäre damit David mit Sicherheit nicht gekommen. Wir wissen, Goliath hatte einen Spieß oder eine Lanze, die wie ein Webebaum war. Das ist wie ein kleiner Baum. Das hätte David von vorn bis hinten durchbohrt. Ein Fehlschuss wäre Davids Todesurteil gewesen. Deshalb brauchte er glatte Steine. Dieser Bach ist ein Bild auf die Gemeinde. Und die Steine, das sind wir als Geschwister. Nur in der Gemeinde, wo wir uns aneinander reiben, werden wir glatt und rund geschliffen. Darum hat Jesus die Gemeinde gegründet, damit wir perfekte Werkzeuge in seiner Hand werden. Goliath ist ein Bild auf den Teufel. David verkörpert den Herrn Jesus und wir sind diese glatten Steine, die benutzt werden, um das Reich Gottes zum Sieg zu verhelfen. Aber warum wählte David 5 Steine? 5. Wir haben ja festgestellt, dass der erste Schuss sitzen musste, also hätte doch ein Stein gereicht. Darüber habe ich einmal eine Auslegung gelesen und dazu noch einmal eine Bibelstelle, 1. Samuel 17, den Vers 49. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Dieser Ausleger hat es begründet, wenn David nur einen Stein gehabt hätte, könnte er sich später rühmen, dass er diesen Stein ausgesucht hat. Bei 5 Steinen in der Tasche hat Gott die Hand Davids geführt und Gott den Stein ausgesucht, den Goliath tötete. Liebe Geschwister, in allem, was wir tun, muss Jesus die Ehre bekommen. Gott versorgt und führt uns. Ohne ihn wären wir zu nichts und zu nichts Gutem fähig. Alle Ehre, auch für dieses zu Ende gehende Jahr, soll unseren Herrn Jesus gebühren. Nun, das waren 2 Beispiele, die schon tausende Jahre zurückliegen. Wie sieht es heute aus? Sind solche Wunder Gottes auch heute noch möglich? Ja, Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Noch kurz 2 Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Das erste betrifft meine Frau Gabi und mich. Das liegt jetzt fast 30 Jahre zurück. Damals, wie gesagt, kannte ich den Herrn Jesus noch nicht. Meine Frau Gabi, ihr Wunsch war schon immer, ein Häuschen mit einem kleinen Garten zu besitzen. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, weil ich echt Probleme mit Veränderungen habe. Das macht mich schon fertig, wenn ich ums Heim komme und meine Frau hat einen Stuhl oder einen Sessel verrückt. Das regt mich schon auf. Aber meine Gabi ist sehr hartnäckig, wenn es darum geht, ihren Willen durchzusetzen. Ich glaube, das kennen viele Frauen. Nun, irgendwann will ich dich ein. Und unser erster Schritt war den Weg zu der Sparkasse, nachdem sich Gabi einen Rohbau eines Reihenhauses in Muberg angesehen und begutachtet hatte. Dort in der Sparkasse ließ man uns eiskalt abblitzen, nachdem wir als Sicherheit lediglich unsere Arbeitskraft angeben konnten. Wir haben ja nichts weiter besessen. Zu der damaligen Zeit hatte ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, der sich als Zimmermann selbstständig gemacht hat und eine Werkstatt mit Wohnhaus gebaut hat. Und der gab mir den Tipp, ich solle doch einmal zur Volksbank, zu einem Herrn sowieso gehen und ihm meine Probleme äußern. Wir haben einen Termin vereinbart, schilderten ihm unser Anliegen und sagten ihm die Empfehlung von diesem Zimmermann. Erst hat er auch sehr gezögert, uns gesagt, er bearbeitet eigentlich nur gewerbliche Kredite, aber aufgrund dieser Empfehlung wird er uns helfen. Wir bekamen den Kredit, kauften den Rohbau und begannen mit dem Ausbau. Im Laufe dieses Ausbaus stellten wir fest, dass unser Haus ca. 40 cm kleiner war als die 4 anderen Reihenhäuser. Wir besitzen ein Eckhaus und bei Einhaltung der üblichen Maße wären wir zu nah an das Nachbargrundstück gekommen und ich nehme an, dass das deswegen diese 40 cm kleiner war. Nun war unser Ausbau so gut wie fertig und die letzte Zahlung an die Baufirma war von unserer Seite aus fällig. Aber zu dem Zeitpunkt war unser Kredit restlos aufgebraucht. Wir haben auch keine Aufstockung bekommen. Und zu dieser Zeit lebten wir damals auch von der Hand in den Mund. Mein Verdienst ist vollkommen für den Kredit draufgegangen. Und meine Gabi, die hat damals Teilzeit gearbeitet, das hat gerade so zum Leben gereicht. Also wir waren nicht mehr in der Lage, diese letzte Zahlung zu leisten. Sollte der Traum vom eigenen Häuschen schon ausgeträumt sein, bevor wir überhaupt eine Nacht darin geschlafen haben? Gabi machte sich damals mit schweren Herzen auf den Weg zur Baufirma, um eine Lösung des Problems zu ringen. Und ohne dass Gabi auch nur ein Wort erwähnt hätte, dass auch unser Haus zu klein geraten war, machte man uns von Seiten der Baufirma den Vorschlag, uns diese letzte Summe zu erlassen, weil ja das Haus zu klein gebaut worden war. Ich jubelte über diesen glücklichen Zufall. Gabi wusste genau, wer da seine Hände im Spiel hatte. Das zweite Beispiel liegt nur ein paar Jahre zurück und es ist das Zeugnis von einer Schwester aus unserer Gemeinde in Kronach. Diese Schwester wohnt in Bamberg und ist mit ihren Enkelkindern sonntags immer zum Gottesdienst nach Kronach gefahren. Zurzeit kommt sie nicht aufgrund der Umstände, die wir haben. Sie fuhr mit ihren Enkeln einige Kilometer und musste dann feststellen, dass die Tankanzeige aufleuchtete. Mit Entsetzen stellte sie auch fest, dass sie kein Geld bei sich hatte, um tanken zu können. Sie sagte, Kinder, wir müssen jetzt beten, dass wir noch nach Kronach kommen. Eigentlich unmöglich, wenn das Ding schon dunkelrot aufleuchtet. Sie kam nach Kronach, dankte im Gottesdienst unserem Gott. Und nach dem Gottesdienst ist einer von den Geschwistern auf dieser Schwester zugegangen und sagte ihr, ich habe den Drang verspürt, ich soll dir 20 Euro geben. Die Schwester konnte für die 20 Euro danken und kam mit ihren Enkelkindern wieder wohlbehalten in Bamberg an. Nur wenn das mal keine Zufälle sind. Gott ist der gleiche, gestern, heute und alle Ewigkeit. Wir haben jetzt ein neues Jahr begonnen. Wir wissen nicht, was uns dieses Jahr noch bringen wird, wie es verlaufen wird. Der Tom hat schon angedeutet, am Dienstag verhandeln unsere Ministerpräsidenten wieder und sie wollen ja noch viel härtere Maßnahmen einführen. Wir wissen nicht, wie es wird. Und doch können wir beruhigt sein und im Frieden Gottes leben. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich wollte euch heute Morgen ermutigen. Ich wollte euch ermutigen, dass Gott für uns sorgt. Er führt, er leitet und er trägt uns. Vertrauen wir unserem Heiland Jesus Christus. Er ist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Das hat er uns versprochen. Jesus ist auch heute da. Und er ist morgen da. Und er ist in alle Ewigkeit da. Mir wird in den letzten Monaten eine Bibelstelle immer wichtiger. Und seit wir in dieser Krise der Pandemie sind, sage ich mir dir fast täglich vor. Diese Pandemie ist ja eine der Wehen. Und die Wehen, ich habe noch nie eine Geburt mitgemacht, aber die Frauen wissen das, dass die Wehen immer stärker werden, immer häufiger, wie es halt bei einer Geburt so ist. Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Geschwister, unsere Erlösung ist nah. Wir sind Zeugen der Geburtswehen eines neuen Reiches, das der Herr Jesus ausrichten wird. Und er wird für uns sorgen. Er hat es versprochen. Und was Jesus verspricht, das hält er. Amen.